Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich nunmehr hier am Friedhof von Petreschalker Engerau begrüßen zur ersten Gedenkkundgebung im Zuge der heurigen Gedenkfahrt nach Engerau, die wie gesagt zum 10. Mal stattfindet. Es ist eine Gedenkfeier für die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter des Lagers Engerau, die hier zwischen November 1944 und März 1945 als Opfer des Naziterrors umgekommen sind bzw. ermordet wurden.
28. März 2010 auf dem Friedhof von Petreschalker Engerau in Bratislava. Gedenken an die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter, die in den letzten Kriegstagen 1945 von österreichischen Tätern ermordet worden sind. Seit nunmehr 10 Jahren organisiert die österreichische Historikerin Claudia Kurizidis-Haider die jährliche Gedenkfahrt nach Engerau.
Wir befinden uns hier in einem Stadtteil von Bratislava, der während der NS-Zeit zum Gau Niederdonau gehört hat, mit einer sehr großen deutschsprachigen Bevölkerung. Der Ortsteil hieß damals Engerau. Auf Slowakisch heute Petreschalka, ist der 5. Bezirk der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Wir befinden uns hier in einem gemischtsprachigen Gebiet, auch mit ungarischsprachiger Bevölkerung.
Ende 1944 versuchten die Nationalsozialisten durch den Bau des sogenannten Südostwalls die heranrückenden sowjetischen Truppen aufzuhalten. Mitschanzen mussten vor allem jüdische Zwangsarbeiter aus Ungarn. Tausende der ungarischen Juden, die bis zu diesem Zeitpunkt dem nationalsozialistischen Rassenwahn entkommen waren, wurden durch die Arbeit an dem Wahnsinnsbauwerk getötet. Untergebracht waren die Juden in Lagern entlang des Südostwalls, so auch in Engerau. Am 29. März 1945 wurde das Lager Engerau evakuiert, die Zwangsarbeiter auf einen Todesmarsch geschickt, den nur wenige überlebten. Der Rest wurde über die Donau nach Mauthausen gebracht. Die jährlichen Gedenkfahrten von Claudia Kurizidis-Haider und dem Verein Nachkriegsjustiz haben im Jahr 2000 ganz klein, im engsten Kreis begonnen. Mittlerweile ist die Teilnehmerzahl auf eine beachtliche Gruppe angewachsen. Und auch sonst gibt es positive Effekte, erzählt Kurizidis-Haider bei der Begleitveranstaltung Wozu erinnern im Jüdischen Museum in Wien.
Ein positiver Effekt der Gedenkfahrt ist, dass das Mahnmal auf dem Friedhof in Petreschalker, das über lange Jahre vor sich hin gewittert hat, auf Initiative des österreichischen Botschafters Helmut Wessely in Bratislava, in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde von Bratislava renoviert worden ist.
Am 25. Mai 1945 erstattet der Fleischhauer Rudolf Kronberger aus Wien eine Anzeige gegen Angehörige der SA im Judenlager Engerau, wo er selbst als SA-Scharführer in besonderer Verwendung eingesetzt gewesen sei. Er habe, so Kronberger, beim Abmarsch der Juden aus dem Lager Engerau in Richtung Deutsch-Altenburg im April 1945 furchtbare Gewalttaten an Juden beobachtet. 102 Juden hätten den Tod gefunden. Dass Kronberger von sich aus den Todesmarsch der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter anzeigte, war eine Flucht nach vorne. Er war selbst an den Verbrechen beteiligt. Der von Kronberger angezeigte SA-Mann Wilhelm Neunteufel bestätigt bei seiner ersten polizeilichen Einvernahme:
Vom Ortskommandanten erhielt ich den Befehl, alle Juden, welche den Marsch nicht durchhalten, zu erschießen. Gleich nach Engerau, eigentlich schon in Engerau, begann die Schießerei. Vorne in der Kolonne marschierten alkoholisierte politische Leiter, die mit Stöcken auf die Juden schlugen. Manche davon bleiben liegen und hörte ich sie stöhnen. Mit der Taschenlampe leuchtete ich sie an. Einem trat schon das Hirn aus, einem anderen war der Kiefer ganz zerschmettert. Ich zog meine Pistole und erschoss sie beide.
Damit begannen die umfangreichsten gerichtlichen Ermittlungen wegen NS-Verbrechen in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Der Fall Engerau, der die Volksgerichte zwischen 1945 und 1955 beschäftigen sollte.
Es handelte sich dabei um den größten Verfahrenskomplex der österreichischen Volksgerichtsbarkeit mit einer höchst umfangreichen Zeitungsberichterstattung und trotzdem sind diese Prozesse, ist dieses Verbrechen vollkommen aus dem österreichischen Gedächtnis verschwunden gewesen. Das mag unter anderem daran gelegen haben, dass diese Verbrechen zu Kriegsende begangen worden sind, wo es also wirklich an zahlreichen Orten, vor allem in Niederdonau, in der Steiermark, mit den Todesmärschen, da ist also so unheimlich viel passiert, dass das mehr oder weniger untergegangen ist.
Claudia Kurizidis-Haider hat dieses Endzeitverbrechen mit ihrer Dissertation und den Gedenkfahrten der Vergessenheit entrissen. Trotzdem gibt es entlang des Weges bis heute keine Gedenkzeichen, bemerkt auch der Zeitgeschichtler Walter Manoschek von der Universität Wien. Manoschek nimmt mit einer Gruppe von Studenten an der 10. Gedenkfahrt nach Engerau teil. Was sollen seine Studenten davon mitnehmen?
Ich denke, dass es immer wichtig ist, Orte zu sehen, Atmosphären mitzubekommen und nicht nur Akten zu lesen, Bücher zu lesen. Und was sie auch mitbekommen, ist, dass etwa, was dieses Lager Engerau, Petrozhalka betrifft, sowohl auf der slowakischen Seite als auch auf der österreichischen Seite bisher keine Erinnerungszeichen gesetzt worden sind. Immerhin war das der größte Nachkriegsprozess, der sich mit Endphasenverbrechen in Österreich beschäftigt hat. Aber es erinnert nichts an dieses Lager, es erinnert nichts außer ein Grabstein am katholischen Friedhof in Engerau daran, was dort vor 65 Jahren passiert ist.
Es sei kein Zufall, dass die Endphaseverbrechen bislang nur marginal behandelt worden sind, meint Walter Manoschek, denn
bei diesen Endphasenverbrechen wird es ganz klar, etwa, dass der letzte Akt des Holocaust im Frühjahr 1945 nicht in Polen stattgefunden hat, nicht in den Vernichtungslagern stattgefunden hat, sondern hier in Österreich vor der Haustür. Allein an ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern sind über 30.000 jüdische Zwangsarbeiter in den letzten Wochen und Monaten des Krieges verhungert, ermordet worden, erfroren, zu Tode gebracht worden und das vor den Augen der Bevölkerung. Und wir haben schon mit sehr vielen Leuten gesprochen, die diese Todesmärsche gesehen haben, als Kinder, als Jugendliche. Alle können sich erinnern, das ist sehr wohl verankert im Gedächtnis, nur wurde nie darüber gesprochen, weil es im Wesentlichen auch Teile der lokalen Bevölkerung gewesen sind, die an diesen Verbrechen mit beteiligt gewesen sind. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Grund, warum dieses Thema bisher kaum Beachtung gefunden hat.
Vielleicht braucht es noch eine Generation, bis es möglich sein wird, sich auch diesem Thema zu stellen. Denn bis heute fällt in vielen Bereichen das Erinnern schwer. Kommen diverse Ängste hoch, ist die Vergangenheit noch zu nahe an der Gegenwart. Eine Erfahrung, die auch der Historiker Robert Streibel, Direktor der Volkshochschule Hietzing und Initiator zahlreicher Erinnerungsprojekte, immer wieder macht. Weshalb er, wie er sagt, durchaus gerne provoziere und nicht offizielle Wege für Aktionen sucht. Konkretes Beispiel: ein Projekt im kleinen Ort Tross nahe Krems, wo es jüdische Zwangsarbeiter gab.
Einer aus dem Ort hat, so geht die Geschichte, wahrscheinlich den Zwangsarbeitern das Leben gerettet, indem er sie in der Nacht, bevor die SS abgezogen ist, sagt, heute sind schon Gruben ausgehoben worden, geht's in den Wald und versteckt sich, dann kann euch nichts passieren. Der hat sich menschlich verhalten gegenüber dieser Gruppe. Und die sind, haben alle überlebt. Ja, und wir wollten praktisch auch dieser Person, die was Positives gemacht hat, wo der Ort gar nicht einmal negativ dargestellt war, für die wollten wir das in Erinnerung bringen. Ja, das war eine Haupt- und Staatsaktion in Tross. Da hat der Bürgermeister gesagt, na, das ist zu heikel und das, na, da kommen dann die Juden aus Wien und na, da haben wir dann Demonstrationen im Ort. Da hat der Gemeinderat einstimmig gegen diese Aktion beschlossen.
Die jüdischen Zwangsarbeiter mussten Waldarbeiten verrichten. Robert Streibel kam daher auf die Idee, sich an die österreichischen Bundesforste zu wenden, die Waldeigentümer in Tross sind, und fand diese als Bündnispartner. Die Bundesforste stimmten dem Projekt sofort zu.
Und im Endeffekt gibt es jetzt in Tross, ob es jetzt der Bürgermeister und der Gemeinderat wollte oder nicht, einen Wanderweg. Mitten im Ort, beim Schloss, wo die Bundesforste sind, gibt es eine Tafel, wo das erklärt wird. Und dann gibt es halt vier Stationen, ganz klein und bescheiden. Faktum war, wir haben dann den Wanderweg eröffnet. Und dann hat der Gemeinderat nach 6 Monaten einstimmig dafür gestimmt. Und Jetzt kann man sagen, ja, ist ja ganz schön. Sie waren zumindest nicht mehr dagegen. Sie haben gelernt, sie haben, glaube ich, nichts gelernt. Weil keiner ist zur Eröffnung gekommen, keiner wollte sich sehen lassen. Die haben alle wie der Teufel das Weihwasser, diese Tafeln gescheut. Ja. Aber sie gibt es jetzt. Ja.
Auch beim Projekt Nun Gute Nacht zum Franz-Zeller-Platz in Krems hätten er und der Künstler Gregor Kremser alles getan, um nicht bei den Behörden ansuchen zu müssen. Robert Streibel mit Augenzwinkern. Der Hintergrund? Franz Zeller war ein kommunistischer Widerstandskämpfer, der 1942 von den Nazis hingerichtet worden ist. Die Namensgebung des zentralen Platzes in Krems erfolgte bereits 1953. Doch wer Franz Zeller war, ist im öffentlichen Gedächtnis verloren gegangen. Das wollten Robert Streibel und Gregor Kremser ändern.
Und da haben wir versucht, jetzt eine Erinnerungstafel zu machen, aber nicht im herkömmlichen Sinn, sondern mit einer Leuchtschrift. Ja. Die Leuchtschrift zitiert den Abschiedsbrief von Franz Zeller. Der hat in seinem letzten Brief an seine Eltern geschrieben, nun gute Nacht.
Nun, liebe Eltern, nehme ich Abschied für immer von euch. Bewahrt mir ein gutes Andenken. Nun, gute Nacht, meine lieben Eltern. Gute Nacht.
Wir haben nur Privatpersonen gefragt, das steht auf Privatgrund. Ja. Und das eine ist ein Gasthaus. Ja. Im Garten haben wir gefragt, ob wir das dort montieren dürfen. Der hat sofort Ja gesagt. Er hat gesagt, wenn es mir nichts kostet, mache ich gern. Und das interessiert mich und das finde ich spannend. Und das zweite ist ein Immobilienmakler, der sein Fenster zur Verfügung gestellt hat. Ja. Und da steht jetzt in seinem Fenster, steht, es ist nicht leicht, den Kopf unter die Guillotine zu legen. Ja.
Innerhalb einer Generation werden die Gedenksteine und Museen Staub ansammeln, hat der kürzlich verstorbene britische Historiker Tony Judd einmal gesagt. Wir können mit den alten Floskeln und der alten Art des Gedenkens nichts mehr anfangen, meint die Historikerin und Gedächtnisforscherin Heidemarie Uhl. Wir brauchen neue Formen der Erinnerung, um diese lebendig zu erhalten.
Zum Beispiel die Kranzniederlegungen, Denkmal für die Soldaten der Roten Armee. Da gibt es immer wieder Initiativen, gerade auch studentische Initiativen, die ganz bewusst der Roten Armee für die Befreiung vom Faschismus, vom Nationalsozialismus ihren Dank ausdrücken wollen. Und wenn dann dort ein Blumenkranz oder ein Kranz niedergelegt wird, ist das zwar die Übernahme eines alten Rituals, aber es wird mit neuen Formen, auch mit neuen kritischen Formen gefüllt.
Die Erinnerung lebendig erhalten. Genau das geschieht heute in vielen Projekten, die von unten kommen, aus der Mitte der Zivilgesellschaft. Der Kulturwissenschaftler Georg Trasker, der in zahlreiche solche Projekte involviert ist, sieht vor allem einen wesentlichen Unterschied zwischen institutionalisierten und neuen Formen des Gedenkens.
Ein großer Unterschied zu den politisch oder sonst wie institutionell lokalisierten Gedenkveranstaltungen der Vergangenheit ist, dass in dieser jüngeren Erinnerungskultur bei sehr vielen Gruppen und Menschen die Frage der Aktualisierung viel wichtiger ist und auch die Bereitschaft, diese historischen Fragen zu konfrontieren mit der Gegenwart. Es gibt ganz häufig immer wieder einfach gewisse, ich würde mal sagen, eine Frage, was das mit heutiger Asylpolitik in Österreich, mit unserem Umgang mit Migranten und Migrantinnen und so weiter zu tun hat.
In Fünfhaus im 15. Wiener Gemeindebezirk steht in der Herklotzgasse ein dreistöckiges Gebäude, das 1906 errichtet wurde. Das Relief zwischen dem ersten und zweiten Stock zeigt eine Frau in langem Kleid, die einem kleinen Mädchen ein Buch reicht. Fast 70 Jahre existierte hier ein Zentrum jüdischen Lebens, eine Schule, ein Kindergarten, Wohnungen und verschiedene jüdische Hilfsvereine.
So beginnt Inge Rovani-Ennemoser ihr 2004 im Mandelbaum erschienenes Buch »Nachricht vom Verlust der Welt«. Durch das Buch der Zeitzeugin erfahren die Bewohner des Hauses Herklotzgasse 21 erstmals von der Geschichte des Ortes. Georg Trasker wird gebeten, die historischen Recherchen zur Herklotzgasse zu machen. Das Projekt Herklotzgasse 21 ist ein Beispiel für ein sehr lokal entstandenes Gedenken und Erinnern.
Das war auch interessant, weil in dem Haus eigentlich niemand davon gewusst hat. Und das war aber wirklich ein Zentrum über 30 Jahre, wie überhaupt in dem ganzen 15. Bezirk, also in dem ganzen Viertel, mit dem wir uns beschäftigt haben, heute eigentlich, bis wir begonnen haben mit der Arbeit, außer ein paar spezialisierten Historikern, nicht davon gewusst haben, dass es dort eine jüdische Gemeinde gab. Alte Leute schon, aber die reden erst, wenn man sie fragt. Aber in Israel und in den USA, also in allen Bereichen, wo es eine gewisse Dichte jüdischer Bevölkerung und einen gewissen Organisationsgrad unter denen gibt, gibt es ein ganz klares Wissen davon. Und die verständigen sich nicht über das Wiener Judentum, sondern über den Turner Tempel und die Herklotzgasse, also über diese lokale Gemeinde, auf die sie bezogen waren.
Bald bildet sich ein ganzes Team, das am Projekt mitarbeitet. Als ein Ergebnis der Recherchen entsteht das Buch »Das Dreieck meiner Kindheit«, eine jüdische Vorstadtgemeinde in Wien. Es kommt zur Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern, es entstehen 100 Stunden Filmmaterial mit Zeitzeugen, es wird eine Ausstellung organisiert. In einem nächsten Schritt wird die Fläche neu gestaltet werden, auf der der ehemalige Turnertempel, die jüdische Synagoge, stand, die beim Novemberpogrom 1938 zerstört wurde. Die Eröffnung wird im Herbst 2011 sein. Wieder wird auch eine Verbindung zu heute hergestellt.
Das künstlerische Team, das sich zusammengesetzt hat aus Landschaftsarchitekten Auböck und Karas und Künstlern Lobnik und Andraschek, arbeiten da mit einer Metapher eines eingestürzten Dachstuhls. Also davon gibt es auch immer wieder Berichte von den einstürzenden Dachstühlen der brennenden Synagogen, die sie als so durchgefärbte Betonbalken quasi über die gesamte Fläche legen. Und als Gegenmotiv gibt es dann kleine Mosaikflächen mit biblischen Früchten, die aber zugleich aktuelle Südfrüchte sind, die man bei den Türken am Naschmarkt oder am Brunnenmarkt kaufen kann. Und die so einen Gegenpart, auch die ein bisschen wie ein Picknick auch ausschauen sollen, also durchaus im Sinne einer sozialen Aktivierung der Fläche.
Mittlerweile arbeitet Georg Trasker beim neu gegründeten Institut für historische Interventionen mit. Der Verein verfolgt den Ansatz, klassische Gedenkprojekte und künstlerische Zielsetzungen zu verbinden. Ziel ist es, die verschüttete und verdrängte Vergangenheit ans Tageslicht zu bringen, sowie Familiengeschichten von Vertriebenen ins kulturelle Gedächtnis zu holen. Wir verpflichten uns dem Gedenken und doch sind uns Denkmäler suspekt, definiert das Institut auf seiner Website sein Leitbild.
Man kann schon Denkmäler machen, aber man muss sich dann halt immer genau überlegen, was man damit will und was man an einem bestimmten Ort tun kann. Also das Denkmal kann dann immer nur ein Teil eines etwas umfassenderen Prozesses sein. Und was mich immer extrem interessiert, ist wirklich da ein ganz spezifischer Ortscharakter. Also ich hätte jetzt, was meine Arbeit betrifft, kein Interesse an irgendeinem Ort in der Stadt für eine bestimmte Gruppe ein Denkmal zu setzen.
Zeitgeschichtliche Forschung soll in aktuellen Lebens- und Arbeitskontexten sichtbar und erfahrbar gemacht werden. Unter diesen Gesichtspunkten sind auch die beiden Projekte zu sehen, die Georg Trasker derzeit verfolgt. Eines davon ist die Sichtbarmachung des alten jüdischen Friedhofs in St. Pölten. Ein gutes Beispiel für eine ortsspezifische Arbeit, meint Trasker. Der Friedhof ist heute eine große eingezäunte Grünfläche, mitten in St. Pölten, ohne Grabsteine. Ein Gedenkstein weist auf die Geschichte des Ortes hin.
Was wir dort versuchen, ist eine Kombination aus historischer Recherche und einer kompletten Neugestaltung des Ortes. Was wir inzwischen herausgefunden haben, sind alle Namen der Menschen, die dort begraben liegen. Ab 1906 wurde dort nicht mehr begraben, weil es dann einen anderen Friedhof in St. Pölten gab, etwas weiter außerhalb des Stadtgebiets. Aber er bestand natürlich weiter und erst in der NS-Zeit wurden alle Grabsteine, Grabplatten abgeräumt im Zuge der sogenannten Arisierung dieser Fläche. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Namen der Menschen, die dort liegen. Wir werden hoffentlich demnächst eine Bodenuntersuchung auf der gesamten Fläche machen, um genau zu wissen, wo Gräber liegen. Das ist wiederum eine Voraussetzung, vor allem gegenüber der israelitischen Kultusgemeinde, die einfach, was immer wir dort machen, müssen wir ganz genau wissen, wo Gräber sind und müssen, wenn wir den Ort in irgendeiner Form öffnen wollen, garantieren, dass niemand über die Gräber geht oder dass wenn man irgendwelche materiellen Interventionen macht auf der Fläche, dass man die nie auf der Fläche der Gräber selbst macht.
In dem Projekt soll der Friedhof durch künstlerische Gestaltung wieder zum Friedhof gemacht und der Ort ins Bewusstsein der Bevölkerung zurückgeholt werden. In einem weiteren Projekt arbeitet Georg Trasker den Nachlass von Hermann Leopoldi auf. Der 1888 geborene Wiener Lizenger wurde 1938 in die Konzentrationslager Dachau und Buchenwald deportiert. Aus Buchenwald kauften ihn seine Frau und deren Eltern, denen bereits die Flucht in die USA geglückt war, frei. In den USA setzte Leopoldi seine Karriere sehr erfolgreich fort. 1947 kehrte er nach Wien zurück. Anders als viele andere Vertriebene wurde er gerne zurückgenommen. Der damalige Bürgermeister Theodor Körner lud ihn sogar ein. Doch im Nachkriegsösterreich wurde nicht über Hermann Leopoldis Judentum und die Hintergründe für seine Vertreibung und Verfolgung gesprochen. Georg Trasker wird eine historische Biografie schreiben, die mehr sein soll als eine rein wissenschaftliche Arbeit.
Eine interessante Erzählung, die sehr stark auf dem sozialen Charakter dieser Musik fußt, die aber natürlich eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Nachlasses einschließt und voraussetzt. Also das ist vielleicht auch wieder bezeichnend für die Arbeit, der Art der Arbeitsweise, dass es sehr wohl eine wissenschaftliche Grundlage gibt, dass die aber nicht den Charakter der Ergebnisse bestimmt, wie das innerhalb der akademischen Kultur sonst üblich wäre. Und zugleich, das deutet sich auch jetzt schon an, wird es um zahlreiche Veranstaltungen gehen. Also wir haben auch als einen der Partner das Wiener Volksliedwerk, in deren Schriftenreihe das Notenbuch erscheinen wird. Und mit denen beginnen wir auch schon, Veranstaltungen zu planen.
Die erwähnten Gedenk- und Erinnerungsprojekte haben alle den einen oder anderen Bezug zur Gegenwart. Die Gedächtnis- und Erinnerungsforschung befasst sich heute zunehmend mit der Frage, in welchem Zusammenhang die Verbrechen von damals mit der heutigen Gesellschaft stehen, resümiert die Historikerin Heidemarie Uhl. Denn der Zivilisationsbruch des Holocaust kam nicht aus dem Nirgendwo, sondern aus der Mitte der Gesellschaft, verübt von der Generation unserer Großväter, Urgroßväter und Ururgroßväter. Anders ausgedrückt, die Tatsache, dass Auschwitz möglich war, führt nicht nur immer wieder zur Frage, weshalb derartige Verbrechen möglich waren, sondern auch, was nach Auschwitz möglich ist und sein könnte.
Das ist genau der Punkt. Also wie wurde Auschwitz möglich gemacht? Und daran anzusetzen, ist genau die Relevanz. Also ich weiß nicht, was man aus Auschwitz lernen kann. Vielleicht gibt es nichts, was man aus Auschwitz lernen kann, außer was möglich ist in modernen Gesellschaften, was an Verbrechen möglich ist. Also insofern ist es schlichtweg der singuläre Worst Case, was in einer Zivilisation, die ja die unsere nach wie vor ist, passieren kann. Aber die Frage, wie konnte Auschwitz möglich werden? Was sind die Wurzeln dessen? Was ist das Gedankengut? Warum konnte der Nationalsozialismus politisch reüssieren? Das ist natürlich die Herausforderung für die Gegenwart. Also was ist heute noch heiß? Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Also da wird der Bogen zur Gegenwart auf jeden Fall geschlossen.